Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn. Und diesen Themen: Schnappschüsse aus lebenden Zellen, eine Auswertung von Millionen Patientendaten zu Long-Covid und ich bin Hanna.
Letzten Endes haben wir das Problem, dass uns natürlich damit wenig Wertschätzung entgegengebracht wird, weil wir eben immer von Vertrag zu Vertrag uns hangeln müssen, auch auf halben Stellen sehr viel mehr Arbeit unbezahlt geleistet wird. Die Leute, die brennen für ihr Fach, aber das wird eigentlich eher ausgenutzt.
Das war eine von den vielen, vielen Stimmen bisher in der Debatte über zu wenig Gleichberechtigung und ja auch Ausnutzung in der Wissenschaft. Ich bin Hanna. Es gab und gibt deswegen schon viele Diskussionen, Versprechen, Pläne. Und jetzt, seit heute, auch eine Stellungnahme der Leopoldina, unserer Nationalen Akademie der Wissenschaften. Die klarmacht, aus Leopoldina-Sicht ist alles nach wie vor eine riesige Baustelle. Obwohl nahezu gleich viele Frauen und Männer ein Studium beenden, spült das System, sage ich jetzt mal so, nach wie vor allem Männer nach oben. Warum? Und was sich ändern müsste. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dr. Ute Frevert, geschäftsführende Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und Sprecherin der Leopoldina-Gruppe, die diese Stellungnahme verfasst hat. Frauen in der Wissenschaft heißt sie. Und meine erste Frage war, warum braucht es diese Stellungnahme jetzt im Jahr 2022?
Weil die Leopoldina sich bislang nicht dazu geäußert hat und da sich Leopoldina ja seit geraumer Zeit zu sehr vielen wichtigen Themen äußert und man ihr auch immer aufmerksamer zuhört, schien es an der Zeit, dass sie auch dieses Thema mal ja aufnimmt und dazu sich eine Meinung bildet und diese Meinung mit der Öffentlichkeit teilt.
Das klingt nach viel Arbeit, auch intern. Wie ist denn die Lage jetzt aktuell im Jahr 2022 mit Blick auf dieses Thema, beziehungsweise besser gesagt, wie groß ist das Problem?
Einerseits kann man sagen, dass sich in den letzten, vielleicht 20 Jahren doch einiges geändert hat. Wenn man sich dieses statistische Material anschaut, dann sieht man schon, dass sich bei der Frage, ist die Universität überhaupt ein Raum für Frauen? Können sie dort überhaupt Karriere machen? Dass sich da die Zahlen deutlich verbessert haben, allerdings immer noch nicht so sind und lange, lange, lange noch nicht so sind, wie man das unter Vorstellungen von Geschlechterparität sich wünschen würde. Und genau an dem Punkt, nämlich dieser unendlichen Langsamkeit dieser Entwicklung, wollten wir mit der Arbeitsgruppe ansetzen.
Gab es oder gibt es für Sie und Ihr Team denn generell Punkte, wo Sie sagen, oh, als wir das so auf dem Tisch hatten, da mussten wir auch erstmal schlucken?
Ja, und dieses Schlucken hat sich vor allen Dingen dort eingestellt, wo man sozusagen ganz nach oben greifen kann. Diese Top-Positionen zeichnen sich eben durch hohe Verantwortung und auch eine gewisse Macht aus. Und in diesen Top-Positionen sind eben noch relativ wenige Frauen. Es zeigt sich zum Beispiel auch an den Preisen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht jedes Jahr ungefähr 10 hochdotierte Leibniz-Preise. Und das letzte Mal war es 2015. Dazu kommt, dass überhaupt keine einzige Frau unter diesen 10 Preisträgern sich befindet. 2015 gab es wirklich einen Aufschrei, der durch die Wissenschaftsflure in den Universitäten ging. Wie kann das sein, dass da niemand dann unter diesen sehr sichtbaren und sehr dann natürlich auch von der Öffentlichkeit umschwärmten Preisträgern ist?
Wenn man denn dann jetzt auf Ihre Forderungen schaut, was sich ändern müsste, dann sieht man, da schimmert überall ein sehr großer Punkt durch. Um Machtkonzentrationen zu durchbrechen, ich sag mal Männerdynastien ja dann quasi, brauche es einen grundlegenden Strukturwandel. Was für einen?
Auf allgemeiner Ebene kann man sagen, diese stark hierarchische Struktur, in der Wissenschaft nach wie vor betrieben wird, diese stark hierarchische Struktur muss aufgebrochen werden zu einer stärker horizontalen, zu einer stärker gleichberechtigten Struktur. Diese frühe Selbstständigkeit, die Gewissheit, dass man dann, wenn man wirklich talentiert und gut und ehrgeizig und kreativ und originell und innovativ ist, dass man dann auch in der Tat in diesem Wissenschaftsbetrieb reüssieren kann und sich auf dieses Wagnis, was es ja immer noch ist, angesichts der geringen Zahl von Positionen, die am Schluss übrig bleiben, dass man sich auf dieses Wagnis einlassen kann.
Wo man eben noch sehr stark abhängig ist von einzelnen Menschen und dies aufzubrechen hilft dann eben, dass das nicht alles in so Seilschaften, ich überspitze jetzt, passiert. Und dann habe ich noch etwas in Ihrem Papier gefunden. Sie schreiben, von Teilzeitarbeit ist abzuraten. Es müsste stattdessen mehr dafür getan werden, dass sich Arbeit und Kinder vereinbaren lassen und dass sich Eltern da besser aufteilen. Da würde ich jetzt sagen, das ist ja dann auch direkt ein nächster Kulturwandel, oder? Denn es gibt ja auch die Forderung einiger, die sagen, es muss möglich sein, mit kleineren Kindern auch mal weniger zu arbeiten.
Ich hätte überhaupt nichts dagegen und ich glaube, ich spreche dafür die ganze Arbeitsgruppe, wenn das so wäre. Aber es müsste dann für beide Geschlechter gelten. Und solange es so ist, dass immer nur Frauen in diese Teilzeitjobs gehen, immer nur Frauen nach der Geburt eines Kindes sagen, ja, also nein, jetzt die nächste Zeit müsst ihr erstmal auf mich verzichten. So lange gereicht Teilzeitarbeit diesen Frauen eben auch zum Nachteil. Weil Männer sozusagen in der Zeit dann weiterforschen, publizieren, die Nase vorn haben. Und da wird dieses Angebot wird dann eigentlich zu einem Bumerang, der die Frauen dann massiv trifft, wenn sie in einer späteren Phase wieder ganz einsteigen wollen.
Jetzt wechsle ich mal die Perspektive. Nützt das dann nicht auch den Männern? Also, dass wenn jemand als Vater sich um seine Kinder mehr kümmern will, dass er nicht blöd angesehen wird, wenn er sagt, sorry, Meeting um 16 Uhr geht nicht, ich muss da schon am Kindergarten sein?
Alle diese Strukturveränderungen oder den Kulturwandel, den wir im Blick haben, den wir gerne forcieren möchten, nützen beiden Geschlechtern. Und das ist auch gut so. Und auch diesen Männern wird eine solche Entscheidung, die immer noch im Moment relativ, ja, vielleicht nicht, dass man gesagt bekommt, das dürft ihr nicht, aber man muss es schon begründen als junger Mann, wenn man sich in diese Rolle reinbegibt. Das wird erleichtert und das ist genau auch der Ziel. Denn man kann keine Frauenpolitik gegen Männer machen, man kann sie nur mit Männern machen. Und ihnen zu zeigen, dass sie letztendlich auch davon profitieren, ist ein wichtiger Schritt.
Ute Frevert, Historikerin und Präsidiumsmitglied der Leopoldina, zu deren Stellungnahme zu Frauen in der Wissenschaft. Und für die Sendung mussten wir das Interview kürzen. Komplett hören können Sie es auf deutschlandfunk.de unter Forschung aktuell, in unserer Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt in die Schweiz zur Arbeit einiger Mikrobiologinnen und Bioingenieure. Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Schnappschüsse aus dem Inneren lebender Zellen machen lassen. Und zwar ohne diese dabei zu zerstören. Ein Verfahren, das durchaus Wellen schlägt. Die Zelle galt ja lange Zeit als kleinste Einheit des Lebens, so wie das Atom als kleinste Einheit der Materie. Was da im Inneren ablief, blieb lange im Dunkeln. Und genau in dieses Dunkle kommt jetzt Licht. Vereinfacht dargestellt geht es darum, zu sehen, was aus den genetischen Informationen wird, die im Zellkern gespeichert sind. Sprich, was machen die Gene in der Zelle? Michael Lange hat sich erklären lassen, wie sich das jetzt erkennen lässt.
Wie entstehen Fettzellen oder wie reagieren Immunzellen auf eine Infektion? Solche Fragen interessieren Bart De Planke vom Labor für Systembiologie und Genetik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Er will wissen, welche Gene sind aktiv in diesen Zellen. Wichtiges Wissen für sehr viele Bereiche, nicht nur bei der Erforschung von Krankheiten. Finden lässt es sich in sogenannten Abschriften, den Transkripten. Immer wenn Gene aktiv sind, senden sie Informationen aus, die mRNA. Tausende verschiedene mRNA-Moleküle schwirren durch die Zelle. Bekannt wurden sie durch die gängigen mRNA-Impfstoffe gegen Covid. Und um an diese mRNA heranzukommen, muss Bart De Planke ins Innere einer Zelle vordringen.
Inspiriert durch die künstliche Befruchtung, pieksen wir mit einer extrem dünnen Nadel durch die Zellmembran in die Zellen hinein. So gelangen wir ins Zytoplasma, das den Zellkern umgibt. Hier schwimmen mRNA-Moleküle herum. Die brauchen wir, um sie zu untersuchen, ohne die Zelle dabei zu zerstören.
Eine geeignete Methode erforscht seit Jahren Julia Vorholt, Professorin für Mikrobiologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Sie nutzt dazu die Rasterkraftmikroskopie. Diese Technik wurde in Zürich weiterentwickelt, um mit kleinsten Flüssigkeitsmengen zu hantieren. Während Julia Vorholt von unten mit einem Lichtmikroskop Richtung Zelle schaut, nähert sich von oben eine feine Nadel.
Wir können einstellen, welche Kraft wir ausüben. möchten. Dann nähern wir uns der Zelle und es ist die Nadel selbst, die dann empfindet, ob es einen Widerstand gibt. Also eigentlich wie wenn man mit einer Messerspitze zum Beispiel sich von oben einem Stück Butter nähert, dann merkt man auch plötzlich, ist der Widerstand höher. Und das kann das Gerät selbst ausmessen und ist selbst gesteuert.
Die Nadel ist innen hohl. Sie durchdringt die Zellmembran, die die Zelle umhüllt. Sehr schonend. Der Zellkern im Innern der Zelle bleibt intakt. Sobald die Spitze der Nadel sich im Zellplasma befindet, saugt sie Flüssigkeit ein, mit reichlich mRNA darin. Als Probe reicht ein Picoliter, der milliardste Teil eines Milliliters.
Und sobald wir dann im Inneren der Zelle sind, beginnen wir dann etwas Flüssigkeit aus dem Inneren der Zelle mit Unterdruck abzusaugen. Wie viel wir aussaugen, das bestimmen wir mit einem Druckregler. Die Zelle bleibt dabei intakt und lebt weiter. Das ist ganz wichtig für das Verfahren. Und der Extrakt wird dann mit Überdruck aus dieser Nadel, aus dem sogenannten Cantilever, wieder entlassen und ist dann bereit für die weitere Verarbeitung und eben auch das Ausmessen der Genaktivität, die wir haben.
Das klingt nach viel Geduld und Feinarbeit, aber das muss nicht so bleiben.
Also im Moment ist es so, dass es noch sehr viel Handarbeit ist und wir mit dem Auge auch aussuchen, welche Zelle wir manipulieren und dann auch die Befehle geben, jetzt bestimmte Zellen auszusaugen. Wir sind aber dran, auch automatisierte Verfahren zu entwickeln, sodass die Anwendung sehr viel leichter sein wird.
Dann folgt die Untersuchung der Probe. Bart de Planke und sein Team verfügen über geeignete Methoden, um die mRNA aus der Flüssigkeit herauszufischen und sie zu vermehren. Dann kann er sie analysieren.
Wir haben die Versuchsprotokolle mehrfach erheblich verändert, um möglichst viele Transkripte zu erhalten. Schließlich gelang es uns, die Aktivität von 1000 bis 2000 Genen zu messen, mit einer kleinen Probe aus einer Zelle.
Das Ergebnis ist ein sogenanntes Transkriptionsprofil, die Summe aller Genabschriften, also die mRNA, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zelle hergestellt wird. So kann Bart de Planke eine Liste aller Gene erstellen, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind. Man könnte auch sagen, ein Schnappschuss. Aber dabei muss es nicht bleiben. Da die Zelle die Prozedur überlebt, sind weitere Schnappschüsse möglich. Und die lassen sich verknüpfen zu einem kleinen Film. Wie in den Urzeiten des Kinos, als die Bilder laufen lernten. Bart de Planke kann jetzt untersuchen, wie Fettzellen entstehen, zum Beispiel bei Adipositas. Oder wie Immunzellen auf eine Infektion reagieren. Und das ist längst nicht alles. Nach einem Fachartikel in der Wissenschaftszeitschrift Nature erhielten Julia Vorhult und er noch mehr Anfragen als zuvor.
Viele Forschungsteams suchen Antworten auf sehr spezielle Fragen. Einige wollen wissen, wie bestimmte Tumoren entstehen und wie sich Tumorzellen in ihrer Genaktivität unterscheiden. Andere untersuchen, wie genetische Signale durch Nervenzellen wandern. Die Methode ist vielfältig anwendbar und deshalb haben wir so viel positive Resonanz erhalten.
Die Wissenschaftswelt scheint geradezu gewartet zu haben auf diese Innovation aus der Schweiz.
Michael Lange über Schnappschüsse aus dem Inneren lebender Zellen. Eine Corona-Infektion kann lang anhaltende Beschwerden nach sich ziehen. Long-Covid. Großes Thema, große Sorgen, aber eindeutige Zahlen sind nach wie vor Mangelware. Jetzt hat das Wissenschaftliche Institut der AOK eine umfangreiche Auswertung vorgelegt. Aus der Zeit seit Beginn der Pandemie bis diesen Sommer zu Krankschreibungen wegen Long-Covid in Deutschland. Und mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, hat sich einmal in diese Zahlen eingegraben, so wie in andere Studien auch. Und Volkert, warum ist das, diese AOK-Studie, eine so spannende Analyse?
Ja, zum einen ist sie sehr groß und zweitens fußt sie nicht nur auf den Berichten der Betroffenen, sondern auf ärztlichen Diagnosen. Ausgangspunkt, das waren 1,8 Millionen AOK-Versicherte, die aufgrund einer nachgewiesenen Corona-Infektion am Arbeitsplatz gefehlt hatten. Die wurden dann über viele Monate, zum Teil über zwei Jahre, weiterverfolgt, um festzustellen, wurden sie ein weiteres Mal aufgrund von Corona-Spätfolgen krankgeschrieben.
Und was war dann das Ergebnis da dieser Nachverfolgung? Wie viele Menschen waren auch noch länger nach einer Corona-Erkrankung betroffen?
Ja, es gibt einen ganz besonderen diagnostischen Schlüssel für Corona-Spätfolgen. Daran kann man das festmachen. Und der wurde von Ärztinnen rund 70.000 Mal angegeben. Das heißt, 3,8% der ursprünglich Infizierten litten Monate später so schwer an Long- oder Post-Covid, dass sie ein zweites Mal krankgeschrieben wurden. Zur Klarstellung, von Long-Covid spricht man, wenn 4 Wochen nach der Erkrankung noch Symptome bestehen. Post-Covid, das heißt, auch noch nach 3 Monaten gibt es noch oder wieder gesundheitliche Probleme.
3,8% mit Spätfolgen nach Corona, da mag man jetzt erstmal sagen, das klingt nicht so dramatisch im Vergleich zu so manchen öffentlichen Warnungen auch.
Ja, das ist richtig. Die AOK-Forschenden betonen aber, dass die Betroffenen häufig lange krankgeschrieben wurden. Im Durchschnitt fast 7 Wochen. Nur zum Vergleich, bei der akuten Corona-Infektion fehlten die Menschen im Schnitt nur 9,5 Tage am Arbeitsplatz. Es geht hier also wirklich um eine erhebliche Krankheitslast für die Betroffenen wie auch für das Gesundheitssystem.
Wenn wir diese knapp 4% dann aber mal vergleichen mit anderen Studien, da fällt dann einem auf, die berichten doch, dass Post-Covid erheblich häufiger auftritt.
Das stimmt. In Dänemark hat man zum Beispiel Menschen in den Monaten nach einem positiven Test immer wieder angeschrieben. Da klagten fast 30% noch ein halbes Jahr später über Beschwerden. Allerdings, da ging es auch häufig um Geschmacks- oder Geruchsverlust. Da wird man ja nicht krankgeschrieben. In Dänemark berichten aber auch mehr als 10% von einer wirklich schweren Erschöpfung. Dass die Krankenkassenzahlen hier niedriger liegen, erklärt sich auch dadurch, dass die AOK ja nur Leute weiterverfolgt hat, die aufgrund der ursprünglichen Corona-Infektion auch krankgeschrieben wurden. Long- und Post-Covid können aber auch nach ganz leichten Verläufen auftreten. Das ist ungefähr in 30% der Fälle so, sagt die AOK. Dass in dieser Analyse wurde das nicht berücksichtigt und das erklärt einen Teil dieser Differenz der dänischen und der Krankenkassendaten. Aber deren Vorteil ist, wie gesagt, dass sie sich wirklich auf medizinische Diagnosen stützen.
Ja, könnte ja auch zum Beispiel sein, dass sich manche Menschen es nicht leisten können, im Job länger zu fehlen und dann auch seltener krankgeschrieben werden, vielleicht, obwohl es ihnen nicht so gut geht. Zeigen diese AOK-Daten denn auch Neues dazu, wer ein höheres Risiko für Post-Covid hat?
Also es ist so, dass Ältere häufiger betroffen sind, Frauen sind häufiger betroffen und das führt dann auch dazu, dass gerade Arbeitende in Berufen mit hohem Frauenanteil wirklich häufiger krankgeschrieben werden aufgrund von Long- und Post-Covid. Allen voran ist dann natürlich das Gesundheitswesen zu nennen, Kindererziehung, Altenpflege, aber auch Reinigungsbereich, Verkauf, Sekretariate. Berufe mit vielen Kontakten, da ist das Ansteckungsrisiko von vornherein größer. Andere vermutlich relevante Faktoren werden in den Krankenkassendaten dagegen nicht abgebildet, etwa das Einkommen oder der Impfstatus.
Weil sich eben diese Daten nicht verknüpfen lassen, der Impfstatus mit den Krankenkassendaten. Und dabei wäre das ja genau das interessant, dieser Status, ob die Zahlen bei Geimpften und Nicht-Geimpften unterschiedlich sind, um eben zu wissen, inwiefern schützt die Impfung vor Long-Covid, oder?
Ja, dazu gibt es ja andere Studien, nicht viele, aber die sind sich alle einig, die Impfung, die verringert das Risiko für Long-Covid. Weniger klar ist, wie groß der Schutz ist. Wichtig ist aber, dass 2 Aspekte zusammenkommen. Erstens senkt die Impfung offenbar nach wie vor das Risiko für die Ansteckung. Und zweitens, wenn es zu einer Infektion kommt, führt die deutlich seltener zu Long-Covid.
Und lässt sich noch was sagen zu Omikron? Wie sah es da aus im Vergleich zu der Delta-Variante?
Ja, da ist es so, dass die Daten der AOK klar zeigen, in der Delta-Welle lag das Long-Covid-Risiko erheblich höher. Da entwickelten 6,3% der Infizierten langanhaltende Symptome. Bei Omikron waren es nur noch 2% und die Betroffenen erholten sich auch schneller als bei Delta. Aber weil in diesem Frühjahr sich ja so viel mehr Menschen angesteckt haben, ist die absolute Zahl der Long-Covid-Fälle aktuell sogar höher.
Und was Omikron ist und was der Anteil der zunehmenden Immunität in der Bevölkerung wegen Impfschutz und wegen Ansteckung, das lässt sich da auch nicht so richtig auseinander dividieren. Die AOK hat eine Auswertung ihrer Krankenkassendaten zu Long-Covid vorgelegt und Volkert Wildermuth hat sie für uns eingeordnet. Vielen, vielen Dank. Und damit jetzt an dieser Stelle Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Heute von Lukas Kohlenbach.
Straßenlampen mit LEDs könnten die Lichtverschmutzung verstärken. In der Fachzeitschrift Science Advances stellen britische WissenschaftlerInnen eine Auswertung von Fotos des nächtlichen Europas vor. Sie zeigen, wie sich das Farbspektrum der nächtlichen Beleuchtung zunehmend verändert hat. Energiesparende Leuchtdioden, kurz LEDs, ersetzten vielerorts in den vergangenen Jahren die älteren Natriumdampflampen. Doch sie emittieren deutlich mehr bläuliches Licht. Die Forschenden konnten daher in vielen Regionen Europas eine Verschiebung des Lichtspektrums der nächtlichen Beleuchtung erkennen. Die Studienautoren diskutieren mögliche Auswirkungen auf den Tag-Nacht-Rhythmus von Menschen und Tieren. Von blauem Licht ist bekannt, dass es die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmen kann. Melatonin wirkt in den Abendstunden schlaffördernd. Ob die Intensität von Straßenbeleuchtung das Schlafverhalten dadurch stören kann, ist jedoch nicht genügend erforscht. An einem Roboter mit Sinn für Humor arbeitet ein Forschungsteam in Japan. Doch Robotern das richtige Gespür beizubringen, wann Lachen angemessen ist, sei gar nicht so einfach, schreibt das Team im Fachmagazin Frontiers in Robotics and AI. Roboter könnten schon heute ein Lachen ihres menschlichen Gegenübers erkennen und einfach mitlachen. Doch die Forschenden haben einen Algorithmus entworfen, der dem Roboter hilft, auch zwischen verschiedenen Auslösern für das Lachen zu unterscheiden. Denn häufig ist eher ein höfliches Kichern angemessen, als wenn der Roboter laut loslacht. Sie zeigten 130 Personen die Reaktionen des Roboters mit dem neuen Unterscheidungsvermögen bei verschiedenen Dialogen. Zum Vergleich zeigten sie auch Reaktionen von einem Roboter, der immer gleich lacht, und einem, der gar nicht lacht. Die Testpersonen fanden den Roboter mit feinerem Sinn für Humor deutlich empathischer und menschenähnlicher als die anderen beiden. Rauchende Großeltern könnten indirekt die Gesundheit ihrer Enkel beeinflussen. Das zeigt eine Auswertung von Daten einer Langzeitstudie in Tasmanien. Hier erheben WissenschaftlerInnen seit 1968 über Generationen hinweg Gesundheitsdaten der Studienteilnehmer. Nun haben sie das Risiko für Asthma bei Kindern ermittelt, deren Väter in ihrer Kindheit passiv geraucht haben, weil ihre eigenen Eltern rauchten. Das Risiko für Asthma, das nicht auf einer Allergie beruht, sei für die Enkel von rauchenden Großeltern erhöht. Welchen Effekt auf das Erbgut das Rauchen genau hat und ob die beobachtete Risikoerhöhung vielleicht noch durch weitere Faktoren bedingt war, müssen Studien noch klären. Die ersten Primaten könnten in Baumkronen Jagd auf Insekten gemacht haben. Menschen zählen wie Affen zu den Primaten. Für diese Säugetierordnung sind nach vorne gerichtete Augen, relativ große Gehirne und an das Greifen angepasste Hände typisch. Warum die ersten Urprimaten jedoch diese speziellen Eigenschaften entwickelten, ist nicht ganz klar. Ein chinesisches Forschungsteam versucht die Frage über Erkenntnisse zur Ernährungsweise der ersten Primaten zu klären. Sie verglichen die Ausprägung und Entwicklung von Genen für die Verdauung bei über 30 Primatenarten mit den Genen bei 4 eng verwandten Säugetierarten. Die Zahl der Gene für die Fettverdauung nahm bei den Primatenarten zu, schreiben sie im Fachjournal Science Advances. Das deutet darauf hin, dass sich die ersten Primaten allmählich von Allesfressern hin zu einer fleischlastigeren Ernährungsform entwickelten. Denn tierische Nahrung sei eher reich an Fetten und Proteinen, während pflanzliche Nahrung mehr Kohlenhydrate enthielte.
Lukas Kohlenbach mit den Meldungen heute. Und jetzt die Sternzeit mit einem 10.000 Milliarden US-Dollar Projekt unter anderem.
Sternzeit, 15. September. James Webb und die Mikrometeoriten. Die ersten Daten des neuen James Webb Weltraumteleskops zeigten, dass das Instrument exzellent arbeitet. Aber auch, dass es verwundbar ist durch Mikrometeoriten. Etwa einmal im Monat registriert das Team einen Treffer durch kaum Mikrometer große Partikel, die durch das All sausen. Dieser Beschuss ist von der ISS oder dem Hubble-Teleskop bekannt. Ende Mai aber traf offenbar ein größeres Teilchen eines der 18 Spiegelsegmente und verschob es deutlich. Mit so einem Schaden rechnet man nur alle paar Jahre. Womöglich gibt es mehr größere Mikrometeoriten als angenommen. Oder das Teleskopteam hatte einfach Pech. Der Treffer aus dem Mai ließ sich dank der einstellbaren Spiegelsegmente fast vollständig korrigieren. Das Instrument ist noch immer viel besser als erwartet. Aber weitere Einschläge könnten das ändern. Schon fürchten manche, das Weltraumteleskop werde gar nicht die 20 Jahre durchhalten, die rein technisch möglich sind. Anders als beim Hubble-Teleskop, dessen viel kleinerer Spiegel durch einen langen Tubus geschützt wird, ist der große Spiegel bei James Webb komplett ungeschützt dem Weltraum ausgesetzt. Eine Möglichkeit wäre, das Teleskop möglichst wenig genau in seine Bewegungsrichtung blicken zu lassen. Das würde das Einschlagrisiko verringern. In den beiden kommenden Jahren wird James Webb jeweils im Mai durch Staubwolken hindurchfliegen, die einst Komet Halley hinterlassen hat. Dann ist in jedem Fall größte Vorsicht geboten, damit nicht winzige Partikel dem 9 Milliarden Koloss ein Ende setzen.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Günther Hetzke ein Treffen mit einem abstrakten Namen, die konzertierte Aktion im Bundeskanzleramt. Oder nennen wir es besser, Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften suchen gemeinsame Lösungen bei Inflation und Preissteigerungen.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Es ist nur eine Trockenübung, aber eine wichtige. Es geht darum, sich auf ein Ereignis vorzubereiten, das die ganze Erde bedroht.
Die Bibel nennt es Armageddon, das Ende aller Tage.
Der Asteroid Dimorphos soll abgelenkt werden durch einen millionenschweren Crash der NASA-Sonde DART.
Armageddon für Anfänger.
Wie entschärft man einen Asteroiden?
Angesteuert wird ein Brocken, 160 Meter im Durchmesser, der mit 80.000 Kilometern pro Stunde durchs Weltall rast.
We don't see Dimorphos at all.
Wir werden Dimorphos erst eine Stunde vor dem Aufprall unserer Sonde überhaupt sehen.
Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.